Immer wieder in unserem Alltag, da sind wir mit Aufgaben beschäftigt und probieren, irgendwelche Dinge zu erledigen, aber es funktioniert nicht wirklich, bis wir das richtige Werkzeug oder Mittel finden. Ein paar Beispiele aus meinem Alltag: Als ich vor ungefähr 10 Jahren in Schweden war für ein Jahr und dort an der Bibelschule gearbeitet habe, hatten wir ein eigenes Waldstückchen und wir mussten freitags recht hart, also harte Arbeit, Waldarbeit halt machen, Bäume fällen und Sachen holen. Holz rausholen. Wir haben uns da abgeschleppt an diesem Holz, bis irgendwann mal einer kam und aus dem Workshop, der Werkstatt, so altes schwedisches Werkzeug gefunden hatte. Das war eine uralte Werkstatt. Und es waren Griffe, die man so in den Baumstamm einhaken konnte. Wenn man gezogen hat, haben sie festgezogen. Und plötzlich konnten wir zu 2 Stämme tragen, die wir vorher zu 5 irgendwie mühevoll versucht haben, aus dem Wald zu schleppen, weil man ganz bequem plötzlich einen Griff hatte, zack, eingehakt, hochgehoben, hatte man nur noch diese Last zu tragen. Immer wieder entdecke ich in meiner nicht sehr aufgeräumten Lehrerbücherei Unterrichtsmaterial, wo ich mir denke, oh wow, das ist ja perfekt. Vor 3 Jahren da mal reingestellt, irgendwie versucht im Unterricht mich durch das Thema zu wursteln und plötzlich zieht man das perfekt ausgearbeitete Material raus und denkt sich, oh, das ist so simpel, wenn man nur das richtige Werkzeug, die richtigen Mittel hat. Jeder, der schon mal versucht hat, ein Stück Fleisch mit einem stumpfen Messer zu schneiden, der weiß, was für eine Qual das ist und wie herrlich das ist, plötzlich einen simplen Schnitt zu machen und plötzlich funktioniert es, wo man sich vorher abgemüht hat. Manchmal braucht man das richtige Werkzeug, die richtigen Mittel und merkt, so funktioniert es und so geht es. Und so ein bisschen kommt mir Psalm 119 vor wie so ein Psalm von einem Menschen, der sich abgemüht hat, der versucht hat, mit seinem Leben klarzukommen, versucht hat, den Stress, den Druck, die Enttäuschung, die Verletzung, all diese Sachen zu durchleben, bis er irgendwann mal zu diesem Werkzeug kommt und sagt, das ist es. Und ich habe es vergessen. Völlig eingestaubt, dieses Buch. Völlig vergessen von der Kraft, die tatsächlich darin steckt. Das ist wie so ein Jubelschrei, so ein Aufatmen der Erleichterung. Endlich habe ich Gottes Wort in meinem Leben und es bewirkt etwas in mir, das macht etwas in mir. Wir wissen nicht, wer Psalm 119 geschrieben hat, aber es ist ein ganzer Psalm inmitten von Klageliedern, Lobliedern, verschiedensten Gebeten und Liedern. Und dieser Psalm ist ganz anders. Er ist alphabetisch aufgebaut, das jüdische Alphabet. Und er sticht wirklich hervor, weil er einmal so lang ist. Ich bin mir ganz sicher, die meisten von uns haben schon mal in der Stillen Zeit Psalm 119 gelesen und plötzlich merkt man, oh Mann, ich muss auf die Arbeit, das hört gar nicht auf. Und es geht weiter und man blättert, bei mir in der Bibel durch über 4 Seiten fast, dieser lange Psalm, der aber so tief und wunderbar ist. Und wir wollen uns das heute einmal näher anschauen, Gottes Wort lieben mit dem Psalm. Was bewirkt Gottes Wort, wenn wir es tatsächlich zu uns reden lassen? Ich bin sehr dankbar für letzten Sonntag, als der Thomas und die Irene Beck hier waren und er berichtet hat von ihrer Arbeit in Japan. Ja, das, als wir zu Hause beim Kaffeetisch saßen, noch mal etwas genauer erklärt, wie sie versucht hatten vor über 30 Jahren dort in Japan mit Gemeindeaufbaumodellen und verschiedenen Programmen, die Menschen in Japan zu gewinnen und irgendwann frustriert und müde waren, weil es viel Kraft diese Programme gekostet hat. Kochklassen für Kinder in der Gemeinde oder Englischkurse für Japaner und es war viel Kraft, bis sie irgendwann die Sachen beiseite gelegt haben und gesagt haben, wir haben nur eine Kraftquelle. Wir vertrauen jetzt darauf und wie von da an diese Gemeindegründungsarbeiten nicht immer reibungslos funktionierten und alles funktionierte, wir sind in einem Kampf in diesem Leben, aber diese Kraft sich entfaltet hat. Und ich hoffe so sehr, dass du das aus deinem Leben kennst, dass Gottes Wort wirklich spricht zu dir. Dass Gottes Wort wirklich redet zu dir. Und ich würde gerne heute das ganz simpel machen. Ich habe diesen Psalm rauf und runter gelesen und mir schien es, dass hier 6 Funktionen von Gottes Wort in diesem Psalm beleuchtet werden. Vielleicht sind es auch 7 oder 8. Ich habe mich einmal auf 6 konzentriert und nicht erschlagen fühlen. Das sieht jetzt mega viel aus. Aber es sind 6 Funktionen, 6 Wirkungsweisen, die der Psalmist hier beschreibt, wie Gottes Wort wirkt. Wir wissen leider nicht, wer den Psalm geschrieben hat. Klingt nicht nach David, das ist irgendwie eine andere Schreibweise. Manche tippen auf Samuel, aber das ist immer so irgendwie völlig ins Blaue geschossen. So einer hat eine Idee und sagt dann Samuel, der andere, nee, Mose, keine Ahnung. Wir wissen es nicht, ist am Ende auch nicht so wichtig. Aber eins ist wichtig, hier spricht ein Mensch, der wirklich erfahren hat an seinem Leben mit Haut und Haar, wie kraftvoll Gottes Wort ist. Wie er endlich dieses funktionierende Werkzeug, dieses funktionierende Mittel in sein Leben bekommt und sagt, jetzt greift's, jetzt funktioniert's, jetzt kann ich schneiden, jetzt kann ich heben, jetzt kann ich vorangehen. Lass uns das einmal anschauen. Und ich würde tatsächlich durch diese Verse lesen, also wenn du deine Bibel da hast, hab einfach Psalm 119 aufgeschlagen und diese verschiedenen Funktionen einmal beleuchten. Und ich hoffe, dass es uns ermutigt, tief zu graben und selber diese Erfahrungen zu machen. Die erste Funktion, eine Selektionsfunktion. Sehr interessant, aber das sticht hier wirklich ins Auge. Wenn man diesen Psalm liest, da trennt der Psalmist zwei Gruppen, wie fast immer in den Psalmen. Und diese zwei Gruppen, die er hier trennt, sie haben verschiedene Namen. Mal sind es die Gerechten, die Ungerechten, mal die Überheblichen und die Demütigen. Aber er sagt, anhand von Gottes Wort, das ist wie ein Sieb. Wenn Gottes Wort, wenn alle Menschen da drin sind, dieses Sieb geschüttelt wird, dann trennt es zwei verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe, die nach diesem Wort lebt und Erfolg hat, die andere Gruppe, die durchfällt, durch dieses Sieb fällt, die Gottes Wort missachtet. Schaut mal, wie Gottes Wort selektiert, wie es teilt. Psalm 119, Vers 21. Die Überheblichen hast du bedroht. Ja, verflucht ist, wer abweicht von deinem Gebot. Das sind harte Worte, oder? Dieses Wort, die Überheblichen, ich habe nicht gezählt, aber gefühlt 7, 8, 9 Mal taucht es in diesem Psalm auf. Und der Psalmist trennt hier und sagt, die Überheblichen, die sich über Gott und sein Wort erheben, die sagen, ich brauche das nicht. Ich brauche niemanden, der in mein Leben spricht, ein scheinbarer Gott, der da irgendwo im All weit draußen ist. Ich bin ein eigenständiger, autonomer Mensch. Ich brauche keine Autorität in meinem Leben. Lasst mich einfach, gib mir Freiheit und ich kann leben. Und der Psalmist sagt, dieser Mensch ist verflucht. Er steht unter Fluch, unter dem Fluch seiner eigenen Entscheidung, sich von Gott abzuwenden. Psalm 119, Vers 51. Gehässig griffen die Stolzen mich an, doch ich wich nicht ab von deinem Gesetz. Merkt ihr, wie hier wieder die Stolzen, die Übermütigen dastehen? Und er sagt, ich werde angegriffen und attackiert. Ich denke nicht in einem Kampf, also in einer Kampfhandlung, sondern in Gesprächen, in Diskussionen, sagt er, ich werde attackiert, aber ich hielt mich an dein Wort. Seht ihr diese Trennung, die hier gemacht wird? Vers 53. Bei all den Gottlosen packt mich der Zorn. Frech verlassen sie dein Gesetz. Frech verlassen sie dein Gesetz. Er sagt, da sind Menschen, die wissen zwar, dass es einen Gott gibt und dass er gesprochen hat, aber sie gehen einfach weg. Und der Psalmist sagt, ich sehe das und ich werd fast zornig. Das wühlt mich so auf. Zu sehen, wie Menschen ihren Weg von Gott abwenden. Vers 63. Den Gottesfürchtigen bin ich ein Freund. Denen, die deine Befehle befolgen. Vers 78 und 79. Bring doch die schamlosen Lügner zu Fall, denn sie haben mir böse Unrecht getan. Ich aber denke über deine Vorschriften nach. Lass die zu mir halten, die dich aufrichtig ehren, denn denen ist deine Weisung bekannt. Immer wieder kommt der Psalmist zu diesem Punkt, dass er sagt, ich merke in meinem Leben, wie zwei Kräfte am Wirken sind. Wie zwei Kräfte ziehen und ich stehe mitten in diesem Kampf. Die eine Kraft, die zieht und sie gewinnt Menschen von Gott weg und es entsteht eine Trennung in unserer Art, in unserer Lebensweise, in unserer Denkweise. Es entstehen Konflikte, weil sie die Welt völlig anders sehen, wie ich es von meinem Standpunkt des Wortes Gottes aus sehe. Und immer wieder dieser Wunsch der Verbundenheit mit all denen, die in Demut sich darunter beugen. Psalm 119, Vers 113. Geteilte Herzen verabscheue ich, aber dein Gesetz habe ich lieb. Und dann vielleicht am eindrücklichsten die Verse 118 bis 120. Wer abweicht von deinem Gebot, den schickst du fort. Denn sein Denken ist Lug und Betrug. Deine Verächter entfernst du wie Müll. Darum habe ich deine Gebote lieb. Vor deinem Schrecken erschaudert mein Leib. Vor deinen Urteilen fürchte ich mich. Die Trennlinie, die der Psalmist macht, und ich habe es einmal mir überlegt, wie wird es im Neuen Testament dargestellt, und es ist die gleiche Trennlinie, ist die, anhand der Haltung eines Menschen zu dem, was Gott sagt, zeigt sich, wie er tatsächlich zu Gott steht. Es ist sehr leicht zu sagen, ich bin Christ, ich bin ein gläubiger Mensch. Es ist leicht zu sagen, ich besuche sonntags eine Kirche als Teil meines Wochenplans. Aber wie werden Entscheidungen getroffen? Wie wird mit Verfehlungen umgegangen, wenn man mit seinem Leben, mit seinem Denken und Handeln plötzlich im Widerspruch zu dem steht, was Gott sagt? Und hier entsteht eine Trennlinie, die zeigt, wo ist Gott und sein Geist tatsächlich am Wirken und wo nicht. Wo mündet das gehörte Wort Gottes in Gehorsam und wo mündet es in Ablehnung? Das ist diese Trennlinie. Und es ist nicht immer sichtbar, so nach einem Monat, wo ein Mensch sagt, ja, ich glaube jetzt an Gott, ich folge ihm nach. Das zeigt sich über die Jahre, über die Monate, über die Herausforderungen, über die Prüfungen. Ist dieser Mensch bereit, Gottes Wort zu folgen? Und die Verse 118 bis 120 sagen uns, wer abweicht, den schickst du fort. Wir müssen es in einem großen Kontext sehen. Wenn es in eine absolute Aussage ist, dann wären wir alle abgewiesen. Wer von uns ist nicht abgewichen in seinem Leben von diesem Weg des Wortes Gottes? Aber ist es eine durchgehende Lebenshaltung? Und der Psalmist aber sagt in Vers 119, ich liebe deine Gebote. Ich liebe sie und ich strecke mich aus danach. Und dann in Vers 158 heißt es, als letzten Vers dazu, und es ist eine sehr harte Sprache, sah ich Verräter, es ekelte mich an, denn sie richten sich nicht nach deinem Gesetz. Du siehst, dass ich deine Vorschriften mag. Belebe mich nach deiner Gnade, Jahwe. Hier ist nicht ein Mensch, der auf hoch erhobenem Thron sitzt und auf andere herabschaut und sagt, boah, mich ekelt das an oder boah, das geht ja gar nicht, was der da macht. Wenn wir den Psalm lesen, sehen wir, das ist eine ganz gebrochene Seele. Das ist jemand, der ist oft hat Fehler begangen, ist müde, ängstlich, ist kraftlos, zaghaft. Wenn er so spricht er als ein Mensch, der sich unter Gott gestellt hat, der Gott fürchtet und der sein Gebot wirklich liebt. Und er sagt, und wenn ich Menschen sehe, die nicht danach handeln, denen es egal ist, was Gott sagt, empfinde ich Ekel. Nicht, der Mensch ist ein Ekel, aber ich empfinde Ekel, weil es ein Mensch ist, der tritt seinen Schöpfer mit Füßen. Und ich habe eine tiefe Abscheu, eine tiefe Furcht, wenn ich so etwas sehe. Ich weiß nicht, wie das uns geht. Man kann es sehr leicht missverstehen. Die Bibel warnt uns eindringlich davor zu richten. Eindringlich. Jesus selbst in der Bergpredigt, er ermahnt aufs Schärfste vor Menschen, die ständig als die Richter durch die Welt laufen und sagen, oh, der ist gut, der ist schlecht. Wir sind für uns verantwortlich, aber hier geht es übergeordnet um die Menschheit, um diesen großen Pool an Menschen. Und der Psalmist sagt, so viele interessieren sich überhaupt nicht für Gott. Es ist ihnen so egal, was er sagt. Und so trennt Gottes Wort tatsächlich die Gläubigen von den Ungläubigen, die Gerechten von den Ungerechten, diejenigen, die glückselig sind, dieses Wort schauen wir uns gleich noch einmal an, und diejenigen, die in ihr eigenes Verderben gehen. Gott hat gesprochen und wir müssen dieses gesprochene Wort beachten. Jeder Mensch auf dieser Welt. Zweite Funktion, eine Belebungsfunktion. Ich habe hier nur ein paar Verse genommen. Das war am Anfang die größte Liste. Das waren, glaube ich, 30 oder 40 Stellen in diesem Psalm, wo der Psalmist sagt, dieses Wort von dir, Gott, wenn es in mich hineinkommt, das belebt mich, das erquickt mich. Das ist wie etwas extrem Vitales, was in mich hineinkommt und mich frisch und kraftvoll wieder macht. Ein paar Beispiele, Vers 14. Es macht mir Freude, zu tun, was du sagst, mehr als aller Reichtum Freude macht. Das ist interessant, oder? Ich bin mir ganz sicher, jeder von uns hat schon mal nach rechts oder links geschielt in den Nachbargarten oder die Nachbargarage und gedacht, hätte ich doch nur, wie schön wäre das. Und der Psalmist sagt, mehr wie alles, was ich kriegen könnte in dieser Welt, wenn ich dein Wort höre und danach handle, das macht mich so glücklich. Das belebt mich so sehr, das erfrischt meine Seele wie frisches Quellwasser nach einer langen Wanderung. Vers 20. Ich verzehre mich vor Verlangen danach. Ich sehne mich immer nach deinem Gesetz. Ich verzehre mich vor Verlangen danach. Ich sehne mich nach deinem Gesetz. Ich habe nachgedacht, was hat den Psalmenschreiber dazu gebracht, so eine Dursthaltung zu Gottes Wort hin zu haben? Ich glaube, so etwas kommt nur durch Erfahrung. Er muss erfahren haben, wie belebend, wie kraftwirkend Gottes Wort ist. So etwas kann man nicht vom Hören sagen hören. Der Onkel erzählt, wie sehr ihm die Bibel geholfen hat. Und da sagt jemand, boah, mich verzerrt es. Nein, verzehren tut es einen dann, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Wenn man es gemerkt hat, gespürt hat und dann vielleicht wieder in so ein Tal rutscht und sagt, ich will da wieder hin. Ich sehne mich so danach, dich, Gott, sprechen zu hören. Vers 25. Ich liege ohne Kraft und klebe am Staub. Belebe mich nach deinem Wort. Interessant, oder? Gerade noch, wenn ich bei dir bin, voller Freude halte ich deine Gebote und jetzt, ich klebe am Staub. Ich liege ohne Kraft da. Das klingt nach Depression, nach Schwermut, nach völliger Kraftlosigkeit. Und dieser Mensch, er liegt da völlig, völlig ohne Kraft. Und er sagt, belebe mich nach deinem Wort. Sprich in meine Seele und mach es lebendig. Vers 28, vor lauter Kummer muss ich weinen. Richte mich auf nach deinem Wort. Lieben, dieser Mensch, er sucht nicht nach menschlicher Hilfe in erster Linie. Er ist in Kummer, vor Kummer weint er, seine Seele, sie jammert, sie ist so niedergedrückt. Und seine Adresse sind nicht Menschen, sind nicht Programme und Prinzipien oder irgendwelche Dinge, YouTube-Tutorial für irgendwas oder Heilungsmusikliste auf Spotify oder sonst noch irgendwas. Seine Adresse ist Gottes Wort. Ich habe gemerkt, dass gerade die Zeiten, wo man so niedergedrückt ist, eigentlich die Zeiten sind, wo man von seiner natürlichen Empfindung am wenigsten in Gottes Wort schaut. Ich weiß nicht, wie es dir dort geht, vielleicht ist es auch eine Typsache, aber gerade wenn man niedergedrückt und in Kummer ist, stellt sich so schnell die Haltung ein, was soll mir das jetzt bringen, ein Buch zu lesen? Was soll mir das jetzt helfen? Aber der Psalmist, er hat diese Erfahrung gemacht, es belebt. Es gibt unwahrscheinliche Kraft. Vers 50, Belebungsfunktion. In all meinem Elend ist mir das der Trost, dass dein Wort mich wieder belebt. Die einzige Hoffnung hier auf Belebung und Kraft und neue Stärke ist das Wort Gottes. Vers 82. Sehnsüchtig halte ich Ausschau nach dir. Wann wirst du mich trösten? Ja, wann? Sehnsüchtig halte ich Ausschau. Das heißt, es war nicht ein kurzes Stoßgebet. Herr, hilf mir. Nicht ein kurzes Lesen von drei Versen und Buch ist zu, sondern eine sehnsüchtige Ausschau ist ein Warten, ein Sehnen, ein Hoffen und sagen, Gott, mach mich wieder froh, belebe mich aufs Neue durch dein Wort. Vers 107. Wie bin ich so niedergeschlagen, Jahwe? Belebe mich nach deinem Wort. Und zuletzt 156. Jahwe, dein Erbarmen ist groß. Mach mir Mut nach deinem Recht. Ihr Lieben, wir tun so wohl daran, wenn wir gerade in den Tälern, gerade in Zeiten der Kraftlosigkeit, nicht aufhören zu lesen, darüber nachzusinnen, dazu kommen wir gleich bei der Umdenkfunktion, das in uns aufzunehmen und diese Worte ihre Kraft entfalten lassen. Eine Schutzfunktion. Es ist nicht nur so, dass Gottes Wort belebt, es schützt. Es schützt nach der Erfahrung dieses Psalmschreibers sein Herz und seine Seele vor allerlei Dingen. Vers 9. Wie hält ein junger Mann sein Leben rein? Indem er tut, was du ihm sagst. Wie kann ein junger Mensch die nächsten Jahrzehnte seines Lebens leben, rein sein, heilig sein, in all diesen Versuchungen und Problemen, die das Leben mit sich bringt? In der Welt, und unsere Welt ist eine riesige Gefahr, überall lauern diese Dinge. Wie kann ein junger Mensch tatsächlich in Reinheit sein Leben leben? Und die Antwort, die ist fast zu simpel, fast zu salopp, indem er tut, was du ihm sagst. Es ist, oder? Es ist fast so, ja, okay, aber es ist so einfach, es ist so simpel. Und der Psalmist sagt, gerade ihr jungen Leute, und hier sitzen gerade viele Junge, gerade ihr tut so gut daran, Gottes Wort zu kennen, Verse auswendig zu lernen und dann tatsächlich genau das zu tun. Genau das zu tun. Und wenn diese Verse in eurem Kopf sind, dann werden sie auch in euer Herz kommen, dann werden euch diese Verse einfallen. Ich habe oft in meinem Leben die Situation gehabt, wo Verse oder Abschnitte genau ins Schwarze treffen. Man weiß, ich weiß, was richtig ist. Ich weiß, was Gott gesagt hat. Und jetzt steht man vor der Entscheidung, handle ich danach. Vers 11. Dein Wort habe ich im Herzen verwahrt, weil ich nicht gegen dich sündigen will. Gottes Wort ist ein Schild, das tatsächlich Sünde und Versuchung abwehrt. Und der Psalmist sagt, ich verwahre dein Wort in meinem Herzen. Ich behalte es hier drin. Ich nehme es in mich auf, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich brauche diesen Schutz des Wortes. Vers 23, mögen auch die Oberen sitzen und Rat gegen mich halten. Dein Diener sitzt über deinem Gebot. Das ist mega interessant hier. Er spricht hier, ich weiß nicht aufgrund welcher Erfahrung, über die Mächtigen, die Oberen, die Fürsten, also Menschen in der Autoritätskette über ihm. Und er sagt, mögen die auch da sitzen und mich zu Fall bringen wollen. Ich sitze und denke über dein Wort nach. Das schützt mich. Das heilt mich. Das hilft mir. Das bewahrt mich. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrungen gemacht hast, aber es fühlt sich äußerst unangenehm an, wenn man weiß, in oberen Etagen, da geht es gerade um mich. Auf der Arbeit, wenn das Personalgespräch angekündigt wird für nächste Woche, ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, oder? So, der Chef will, dass ich zu ihm komme. Was will der von mir? Um was geht's? Habe ich was falsch gemacht? Und dann beginnt das Gedankenkarussell. Oh, letzte Woche war ja das. Vielleicht meint er, habe ich alles richtig gemacht und so weiter. Und dieser Mensch sagt, auch wenn die da oben über mich beraten, auch wenn die mich zu Fall bringen wollen, ich Herr, bleibe in deinem Wort. Dein Diener sitzt über deinem Gebot. Ich will weiter hieraus meinen Weg nehmen. Ich bin aufgrund dieses Wortes diesen Weg gegangen und ich will ihn weitergehen. Ich vertraue dir. Aber ich demütige mich, ihr seht, wie er sich nennt, dein Diener. Jemand, der unter dir steht. Die Verse 33 bis 36, schaut mal, wie hier diese Schutzfunktion von Gottes Wort in einer gefallenen Welt beschrieben wird. Den Weg deiner Vorschriften zeig mir, Jahwe, und ich will ihn gehen bis ans Ziel. Gib mir Verstand für dein Gesetz. Ich will es entschieden befolgen. Leite mich auf dem Pfad der Gebote.
Denn diesen Weg gehe ich gern. Lenk meinen Sinn auf dein Gebot und nicht auf Güter und Geld. Ich finde dieses Bild des Weges hier so hilfreich. Der Psalmist sagt, es gibt so viele Dinge, die ich anschauen könnte und die dann, wenn ich sie anschaue, den Weg dorthin bahnen. Ich habe das gemerkt beim Kanufahren, bin nicht so oft Kanu gefahren, aber wenn man Kanu fährt, dort, wo man hinschaut, dort fährt man tatsächlich hin. Also wenn man fährt und man visiert einen Punkt auf dieser einen Seite und man konzentriert sich nicht aufs Fahren, ganz automatisch beginnt man irgendwie diese Kurve zu nehmen. Und der Psalmist sagt, weil ich das weiß, beobachte ich dich, Gott, und dein Wort. Den Weg deiner Vorschriften zeig mir diesen Punkt, diesen Fixstern, damit ich auf diesem Weg bleiben kann und geschützt bin. Vers 92. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust, ich wäre im Elend zerstört. Lieben, ich glaube, oft unterschätzen wir völlig, wie sehr uns Gottes Wort tatsächlich bewahrt vor einem Leben des Absturzes. Immer wieder habe ich mit Leuten zu tun, die Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben, viele Entscheidungen getroffen haben in ihrem Leben, die sie zu einem Punkt geführt haben, der so offensichtlich falsch ist, für jedermann sichtbar. Ihr Leben ist durch ihre Entscheidungen kaputt gegangen, aber sie kommen da gar nicht mehr raus. Und es ist leicht, von oben zu schauen und zu spotten, zu sagen, ja, ist ja klar, die kriegen nichts gebacken. Aber ich selber, was kann ich denn dafür, eine gewisse Ordnung, eine Stabilität im Leben zu haben? Und zu Gott zu danken und zu sagen, Herr, wie gnädig bist du, mir dein Wort zu geben in einer Welt, die sich dreht, moralisch, ethisch, überhaupt keine Orientierung mehr hat. Und ich darf schlicht gehorchen und diesen Schutz und diese Stabilität erleben. Was für ein Segen. Ich springe einmal in Vers 157. Hier sagt er, viele verfolgen und bedrängen mich, doch ich wich nie von deinen Anordnungen ab. Hier ist ein Mensch, der begriffen hat, wenn ich Gott gehorche, geht es mir immer gut. Wenn ich Gott nicht gehorche, geht es mir schlecht. So simpel, eine Kinderwahrheit. Gehorsam ist immer gut, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht Schaden bringt und Nachteil. Ungehorsam ist immer schlecht. Und so geht er diesen Weg und dankt Gott für diesen Schutz, den er dadurch bekommt. Aber Gottes Wort, es verändert auch. Es heiligt, das ist die Heiligungsfunktion, Vers 29 bis 32. Hier beschreibt der Psalmist aus seinen Erfahrungen mit Gott und mit dem Wort Gottes, wie es in seinem Wesen Spuren hinterlassen hat. Vom Weg der Lüge halte mich fern, beschenke mich mit deinem Gesetz. Ich habe mich für die Wahrheit entschieden, habe vor mich gestellt dein göttliches Recht. An deinen Anordnungen halte ich fest, Jahwe, beschäme mich nicht. Auf dem Weg deiner Gebote werde ich gehen, denn du machst mein Herz dafür weit. Schau mal, wie er es hier sagt, ich habe mich für die Wahrheit entschieden. Ich habe mich für die Wahrheit entschieden und durch diese Wahrheit erlebe ich Veränderung. Halte mich von diesem Weg der Lüge fern. Ähnlich wird es in Vers 36 und 37 beschrieben. Lenk mein Sinn auf dein Gebot und nicht auf Güter und Geld. Wende meine Augen von Eitelkeit ab, erfrische mich auf deinem Weg. Vers 67, auch hier die Heiligung, die Veränderung, die dadurch eintritt. Ich irrte, bevor ich gedemütigt war. Jetzt aber halte ich mich an dein Wort. Und auch Vers 71, es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. So lernte ich deine Ordnungen neu. Wenn wir noch auf Vers 128 eingehen, hier beschreibt er, Alle deine Regeln sind für mich recht. Und ich hasse jeden krummen Weg. Wenn wir Menschen uns an gewisse Verhaltens- oder Denkweisen gewöhnen, stumpft unser Alarmsystem, unser Gewissen ab. Und es scheint uns normal zu sein. Mach immer 15 Minuten vor der eigentlichen Pause auf der Arbeit Pause. Und am Anfang fühlt es sich vielleicht unrecht an. Nach 2 Monaten ist es völlig normal. Das fühlt sich als recht an. Wenn es dir jemand nehmen sollte, würdest du erstmal dafür kämpfen wollen, zu sagen, ey, das mache ich immer so, obwohl es unrecht ist. Ich werde bezahlt für eine Zeit, in der ich aber nicht arbeite. Und so ist der Psalmist jemand, der sagt, ich bin mir bewusst, dass mein Sinn sich so schnell an Dinge gewöhnt, mein Gewissen sich so schnell an Dinge gewöhnt, die falsch sind. Und deswegen nehme ich dein Wort in mich auf, wie es hier eben gesagt hat in 128. Ich hasse jeden krummen Weg. Wenn ich merke, dass ich abweiche davon, gehen alle Alarmglocken an. Und ich will auf diesem Weg bleiben. Und deswegen ist er täglich darin. Täglich lässt er Gott dieses Wort in sich hineinwirken, hineindrücken, damit sein Wesen verändert wird. 163. Ich hasse die Lüge und verabscheue sie, doch dein Gesetz habe ich lieb. Merkt ihr diesen Gegensatz? Je mehr wir Menschen Gott und sein Wort lieben, desto größer wird die Abneigung gegen die Dinge, die Gott hasst und verabscheut. Je mehr wir diese Wahrheit Gottes in uns aufnehmen, desto mehr lehnen wir die Falschheit ab. Aber das geschieht nicht automatisch. Das ist nicht in unserem Wesen und Charakter von Geburt an hineinprogrammiert. Gottes Geist muss es durch Gottes Wort in uns hineinbringen. Zuletzt dazu 168. Du gabst mir Gebot und Weisung dazu und ich gehorche, weißt du genau. Und ob ich gehorche, weißt du genau. Fünftens die Umdenkfunktion. Bin ich ganz zufrieden mit diesem Namen Umdenkfunktion, aber ich habe keinen besseren gefunden. Vielleicht fällt dir ein besserer ein, kannst du mir nachher sagen. Aber hier geht es um die Gedankenwelt. Und wie Gottes Wort etwas ist beim Psalmisten, das ihm ständig seine Denkweise korrigiert und abändert. Ständig den Autopiloten, der in eine ein bisschen abgeweichte Richtung geht, wieder normt und wieder zurückbringt. Ständig etwas ist, vielleicht kennt ihr noch diese alten Wagen, die man immer auf Null erstmal stellen muss und drehen muss, weil sie sonst bei minus 15 oder minus 50 oder plus 30 sind und ein falsches Ergebnis bringen, so nutzt der Psalmist Gottes Wort täglich, um diese Waage immer zu normen, immer wieder auf Null zu bringen, damit es richtig anzeigt, richtig funktioniert. Vers 15. Über deine Gebote denke ich nach und ich achte auf deinen Weg. Und hier entsteht jetzt was sehr Interessantes. Sehr, sehr oft, bestimmt 20 oder mehr oder noch mehr, in 20 oder noch mehr Versen, beschreibt der Psalmist etwas, was uns, glaube ich, besonders in unserer Zeit so schwer fällt. Und das ist Nachdenken über das, was Gott gesagt hat. Ich spreche für mich, vielleicht geht es dir anders. Wir sind so eine schnelllebige Zeit. Das Zeitalter der Information, von überall prasselt Information in uns ein. Man kann sich kaum retten davor. Und deswegen fällt es uns so schwer, tatsächlich in Ruhe nachzudenken, nachzusinnen über etwas, was Gott gesagt hat. Vielleicht geht es nur mir so, aber es geht so schnell, man liest was und es ist interessant, es ist ein Punkt, der einem auffällt. Man beginnt darüber nachzudenken, und 3 Minuten später ist man bei den Aufgaben der Arbeit in seiner Gedankenwelt. Wow, und es okay, und ich muss mich wieder konzentrieren. Gedanken sind sofort wieder weg. Und es ist etwas, ich denke, der Psalmist hat es gelernt. Gelernt über die Jahre oder Jahrzehnte seines Weges mit Gott, dass nichts da ist, was ihn ablenkt und stört, sondern dass er Gottes Wort einwirken lässt. Ich bin Hobbykoch, kein sehr erfahrener Koch, aber die Erfahrung habe ich gemacht,
Manche Gerichte, die schmecken erst, wenn man sie richtig lange ziehen lässt. So eine gute Marinade, das kann die beste Marinade sein, die es gibt. Wenn du die einfach nur 10 Minuten lang auf das Stück Fleisch schmierst, hast du außen in der Kruste ein bisschen Geschmack. Aber der eigentliche Sinn besteht darin, das 24, 48 Stunden lang so richtig in jede Pore hineinziehen zu lassen. Ein gutes Stück Fleisch oder ein guter Schaschlikspieß, den mariniert man nicht 20 Minuten, das funktioniert nicht. Sondern der muss über Nacht oder über 2 Nächte stehen und das muss, ich sehe Nicken, also wahrscheinlich bestätigen das viele, das braucht Zeit. Und so ist unser Herz, da kann man nicht kurz so einen Bibelpinsel drüber machen, einmal ein Vers drüber, sondern das braucht Zeit, es muss einwirken, die Marinade muss da reinziehen. Und so macht der Psalmist, wir gehen jetzt durch ein paar Verse, er sagt, ich sinne und denke nach. Du hast zu mir gesprochen, Gott, durch dein Wort und jetzt sitze ich da oder mache meinen Spaziergang, meine Runde oder fahre zur Arbeit und meine Gedanken kreisen darum, wie kann ich das verstehen? Was muss ich ändern? Habe ich es vielleicht doch nicht richtig verstanden? Ich muss es nochmal prüfen, aber es wirkt ein und es tut was mit ihm. Es entsteht ein Umdenken. Schaut mal, wie das in Vers 24 bezeichnet wird. Es soll nicht 24, ich gehe zum nächsten, Vers 27. Lass mir deine Vorschriften einsichtig sein, über deine Wunder sinne ich nach. Oder die Elberfelder übersetzt es, lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Also offensichtlich kommt der Psalmist immer wieder zu dem Punkt, dass er sagt, Gott, ich begreife nicht, wie kannst du so sein, wie du hier beschrieben wirst, von deinem Wesen? Wie kannst du von mir fordern, dieses oder jenes zu tun? Wie soll ich es schaffen, so zu handeln? Auf den ersten Blick macht es keinen Sinn oder er begreift es nicht und deswegen sagt er, lass mich verstehen den Weg deiner Vorschriften. Und wie will er es verstehen? Und sinnen will ich über deine Wundertaten. Nachsinnen. Das ist ein Punkt, wo ich mir extrem schwer tue. Nachsinnen. Und es gibt nur einen Weg dahin. Diese Zeit muss sich freigeschaufelt werden. Das muss trainiert werden, wie man einen Muskel trainiert. Mit einem Gewicht, ganz präzise. Dieser Muskel ist so schlaff bei uns in unseren Herzen, jetzt bildhaft gesprochen, in unseren Seelen, der muss trainiert werden. Und da muss ich nicht gleich eine Stunde in Vers nehmen und eine Stunde lang darüber nachdenken, aber mal sich hinzusetzen und diesen Vers lesen und sagen, so jetzt 5 Minuten denke ich darüber nach. Und ich will da tiefer gehen. Ich will es verstehen. Was will Gott von mir? Was sagt dieser Text? Ich schreibe mir auf ein Zettelchen auf, klebe ihn an mein Armaturenbrett und denke diese halbe Stunde Fahrt zur Arbeit tatsächlich darüber nach. Bete darüber. Und ihr Lieben, was wir merken, ist das, was der Psalmist merkt, da beginnt etwas in uns zu arbeiten. Da beginnt was einzuziehen und ein Geschmack entsteht. Ein richtiges Aroma, ein Geschmack entsteht und es passiert ein Umdenken und aufgrund dieses Umdenkens ein anderes Handeln. Ähnlich beschrieben auch in Vers 30, ich habe mich für die Wahrheit entschieden, habe vor mich gestellt dein göttliches Recht. Ich habe mich für die Wahrheit entschieden. Vers 48. Und ich hebe die Hände, ich lese ab Vers 47, an deinen Geboten erfreue ich mich, ich liebe sie sehr. Und ich hebe die Hände zu ihnen auf, ich denke über deine Ordnungen nach. Und ihr Lieben, im Kern sind es die 5 Bücher Mose höchstwahrscheinlich, über die dieser Autor nachdenkt. Er hatte noch nicht das Neue Testament. Höchstwahrscheinlich waren die Propheten noch nicht mal geschrieben, als dieser Psalm entstand. Die Psalmen offensichtlich auch nicht, weil die sind ja erst am Entstehen. Er schreibt in diesem Psalm. Das heißt, er hat die 5 Bücher Mose. Das wirkliche Gesetz. Und er sagt, dieses Gesetz, das macht mich, ich hebe meine Hände dazu auf. Und ich nehme das in mich auf und darüber sinne ich nach. Vielleicht wirklich, das ist ein, zu Neudeutsch sagt man, ein Game Changer. Gibt es da ein gutes Wort dafür in Deutsches? Spielveränderer. Also etwas, was alles verändert, wenn Christen das lernen. Und das muss man lernen. Über Gottes Worte nachzudenken und nachzusinnen. Ein letztes Beispiel, die Verse 97 bis 100. Schaut mal, wer das hier beschreibt. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Und jetzt, es füllt mein Denken den ganzen Tag. Oder die Elberfelder übersetzt Vers 97. Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Es füllt mein Denken den ganzen Tag. Mehr als meine Feinde macht es mich klug. Denn es ist für immer bei mir. Mehr als alle Lehrer begreife ich, weil ich bedenke, was dein Gebot mir sagt. Mehr als die Alten kann ich verstehen, denn ich achte stets auf dein Gebot. Der Psalmist hat gemerkt und die Erfahrung gemacht und sagt, egal wie listig Menschen sind, wenn dein Wort, Gott, mein täglicher Nachsinn, Meditationsgegenstand sind, dann macht es mich weiser als meine Lehrer, weiser als die Alten mit viel Lebenserfahrung, weil dein Wort spricht. Und zuletzt noch 147 und 48. Schon früh morgens schreie ich zu dir. Auf dein Wort habe ich gehofft. Selbst in Stunden der Nacht liege ich wach und grüble nach über dein Wort. Kürzlich sagte jemand zu mir, ich bin so glücklich in letzter Zeit, gläubig zu sein, dass ich manchmal abends im Bett liege und vor Freude, Jesus zu kennen, nicht einschlafen kann. Kennst du das? Ich schlafe immer gleich ein, aber ich bin schlechter gefühlt. Aber ich fand es so schön, dass sich jemand sagt, ich bin so glücklich, Jesus zu kennen. Und das ging gerade um Gottes Wort. Ich lese dann abends noch die Bibel und dann liege ich einfach da und ich kann vor Freude und vor Glück nicht einschlafen. Ich darf Jesus kennen. Und dann denke ich darüber nach. Hat mich wirklich, wirklich fasziniert, sehr gefreut. Und es beginnt, etwas zu tun. Und dann mündet es in den vielleicht schönsten, woran es münden sollte, worin alles münden sollte von uns, in der das ist die Anbetungsfunktion. Nicht so oft, aber immer wieder kommt der Psalmist zum Gipfel und sagt, Herr, und wenn ich all das durchlebe und dein Wort ist in mir und du sprichst zu mir, dann bricht Lobpreis in mir aus. Vers 54. Deine Ordnungen sind mir wie ein Lied, solange ich Gast in dieser Welt bin. Schön, oder? Die Elberfelder übersetzt es ein bisschen anders. Vers 54. Deine Satzungen sind meine Gesänge gewesen im Haus meiner Fremdlingschaft. Das ist wirklich schön. Gott, dein Wort, das ist wie ein Lied für mich. Das ist etwas, das erhebt mich. Da stimme ich mit ein, voller Dankbarkeit. Vers 62. Selbst mitternachts stehe ich auf und danke für dein gerechtes Gesetz. Selbst im Schlaf, sagt der Psalmist, ich bin so erfüllt von deiner Gegenwart und davon, dass du mit mir, kleinem Wicht, redest, dass ich manchmal nachts aufstehe und dich anbete, dir danke für das, was du an mir getan hast. 164. Ich preise dich täglich wohl 7-mal, denn deine Gerichte sind gut und gerecht. 171, 72. Von meinen Lippen erklinge dein Lob, weil du mich deinen Willen lehrst. Und meine Zunge besinge dein Wort, denn deine Gebote sind recht. Und schließen will ich mit 175. Ich möchte leben und dich loben. Deine Ordnungen helfen mir dabei. Lieben, ich habe keine vielen Anwendungen, keine 6 Anwendungspunkte, eigentlich nur einen. Wir brauchen Gottes Wort. Lasst uns Gottes Wort lesen und hören. Du und ich, wir brauchen es so sehr. Und gerade dann, wenn wir meinen, wir brauchen es nicht so sehr und wir versäumen es, dann ist die Zeitpunkte, wo wir es am allermeisten brauchen. Wir müssen uns demütigen. Und es ist ein Akt der Demütigung, zu sagen, Herr, in meinem Tag und Alltag habe ich Zeiten, da kommt nichts hinein. Das stört nichts und da lenkt nichts ab. Da richte ich mich ganz auf dich aus und bitte um Belebung,
um Schutz, um Heiligung, um Umdenken und bete dich dadurch an. Ja, das ist so fasziniert, wie Thomas Beck das aus Japan erzählt hat, wie sie über diese Jahrzehnte der Arbeit dort keine riesigen Erweckungen erlebt haben mit Massen, aber gezielt erlebt haben, wie Gottes Wort Menschen völlig neu macht und ausrichtet. Und ich hoffe, dass wir durch diesen Psalm 119 ausgerichtet, ermutigt, vielleicht ermahnt werden, Gott zu suchen mit allem, was wir haben. Und dieses unendliche Privileg, der ewige Gott redet zu mir, kleinem, endlichen Menschen, dass wir das in Anspruch nehmen, uns dieselbe Freude, dieselbe Wiederbelebung, dieselbe Ausrichtung und Ermahnung erleben, wie der Psalmist es getan hat. Amen.